Beten wir noch vorher. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir heute Abend uns noch einmal zusammensetzen dürfen, um zu hören und hoffentlich auch nachzudenken. Es wäre schön, wenn auch durch Lebensbilder unsere Gewissen, unsere Herzen angesprochen, ermutigt würden. Herr, und dazu brauchen wir deinen Segen, auch für diesen Abend. Und darum beten wir herzlich. Wir sind darauf angewiesen. Amen. Ja, wir sind uns einig geworden, also Wilfried und ich, dass ich heute Abend kein apologetisches Thema vortrage, sondern ein etwas hoffentlich Erbauliches, was auch zu den Themen passt, die wir in den letzten Stunden hier gehört haben von Roger Pugh. Ich möchte es überschreiben mit einem bekannten Bibelvers aus dem Hebräerbrief. Deshalb, Hebräer 12, Vers 1, deshalb nun lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Vielleicht noch Vers 12, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, macht gerade Bahn für eure Füße, damit nicht das Lahme vom Weg abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Ja, ich hoffe sehr, dass dieses Lebensbild heute Abend doch eine Ermutigung ist. Ich schätze sehr Biografien. Ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können. Leider ist es nicht mehr hoch im Kurs bei jungen Leuten. Die wenigsten interessieren sich für Geschichte und auch nicht für Kirchengeschichte, auch nicht für Erweckungsgeschichte. Das ist ein riesiger Mangel. Schon vor etwa 200 Jahren hat ein bekannter Erweckungsprediger, Friedrich Wilhelm Krumacher, wenn der Name nach bekannt ist, einmal gesagt: Es fliegen heute keine Adler mehr durch den Kirchenhimmel. Deshalb fehlt es dem kleineren Geflügel an einem Maßstab für seine Größe. Kann man das nachvollziehen? Keine Adler sind mehr da und wir, kleineres Geflügel, haben keinen Maßstab für unsere Größe und bilden uns wer weiß was ein, wenn der Herr uns mal zu dem einen oder anderen Dienst gebrauchen konnte. Und wir brauchen, glaube ich, diese Vorbilder. Wir haben ja auch einiges schon gehört, besonders auch in trüben Zeiten, wo man zumindest hier in Deutschland nicht von einer Erweckung global reden kann, ist das gut, wenn wir Lebensbilder kennen und schätzen, um daraus zu lernen, aus dem, was Gott an ihnen getan hat, durch sie getan hat, aber auch, wenn es gute Biografien sind, auch ihre Fehler nicht nachahmen. Ja, die Bibel ist ja voll von Lebensbildern, das wissen wir alle, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und wir haben natürlich ein wunderbares Vorbild, unser Jesus, der aus vier verschiedenen Blickwinkeln geschildert wird. Ein ganz großes Vorbild. Und ich verstehe nicht, dass manche Geschwister sagen, ach, du mit deinen Vorbildern, mit deinen Biografien, kriegt man ja Depressionen, wenn man das liest. Ja, dann frage ich mich natürlich, was macht ihr, wenn ihr das Lebensbild des Herrn Jesus liest? Kriegt man da keine Depressionen? Das ist doch wirklich nicht erreichbar für uns. Aber es ist doch ein Ansporn, eine Ausrichtung, ein Maßstab, auch wenn uns der nur demütigt. Dann ist auch schon sehr viel gewonnen, meine ich. Ja, der Hebräerbrief ist ja bekanntlich geschrieben an müde gewordene Christen. Ich habe eben noch gelesen, da gab es erschlaffte Hände und gelähmte Knie. Und es geht ja um den Wettlauf. Und deswegen schließt ja auch der Hebräerbrief mit der Wolke von Zeugen, so mehr oder weniger ab Kapitel 11, wo dann die ganzen bekannten Glaubenshelden des Alten Testamentes vorgestellt werden. Und dann gibt es aber auch einige, am Ende der Auflistung, da schreibt der Schreiber, wahrscheinlich Paulus, andere aber, tja, die wurden gesteinigt, zersägt und was nicht alle. Und dann wird nur ganz kurz gesagt, deren die Welt nicht wert war. Wir kennen nicht ihre Namen. Und heute geht es auch um eine Person, deren Name sehr unbekannt ist. Findet man in keinem Lexikon, auch in keiner Kirchengeschichte, soweit ich weiß, zumindest nicht in einer deutschen Geschichte. Das sind namenlose Helden, aber von Gott gekannt und nicht vergessen. Der Roger Pugh hat ja erzählt von Eric Little. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn ihr den Film gesehen habt, Stunde des Siegers, dass kurz vor dem Lauf jemand ihm da so einen Zettel hingeschickt hat, gesteckt hat. Ich weiß gar nicht, ob das historisch so war, aber hoffentlich nicht nur im Film dargestellt wird. Da stand drauf, ich ehre, die mich ehren. Er hat ja darauf verzichtet, am Sonntag zu laufen und hat auf die Ehre verzichtet, eben um im Gottesdienst zu sein am Sonntag, wie sich das gehört. Und dann wurde ihm vor dem Lauf dieser Zettel in die Hand gedrückt, ich ehre, die mich ehren. Ein Zitat aus 1. Samuel 2, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist etwas, was man auch beobachten kann in der Kirchengeschichte. Auch wenn es sich hier um einen namenlosen Mann handelt, den ich vorstellen möchte. Aber doch sorgt Gott dafür, dass dieser Mann nicht vergessen ist, wenigstens heute Abend hier in dieser hehren Gesellschaft. Ihr werdet den Namen wahrscheinlich auch vergessen. Es geht um Sotohiko Matsuzaki. Ein Japaner. Kennt ihr doch?
Nein.
Nicht? Also, okay. Ja, sein Geburtsdatum ist bekannt, 1892. Sein Sterbedatum ist nicht bekannt. Interessant ist vielleicht für den Wilfried, falls er ja anwesend ist, dass einer seiner Lehrer, der Ernst Vatter, diesen Mann gut gekannt hat und auch beschrieben hat. Also nicht so ganz unbekannt. Dieser Mann, ich habe noch nicht mal nicht gewagt, aber ich fand es wahrscheinlich nicht besonders inspirierend, das Bild von ihm zu zeigen. Das ist auch ein uraltes Buch hier. Es strahlt Friede aus, dieser Mann, aber hat ein ganz verhauenes Gesicht. Das werdet ihr gleich auch noch hören, wieso. Es gibt auch kein anderes Bild von ihm, das man zeigen könnte. Und deswegen habe ich das gar nicht alles mitgebracht oder hier auf dem Beamer, auf dem Laptop kopiert. Also kein attraktives Aussehen, schieles Gesicht. Er hatte Mordanschläge hinter sich. Er war auch kein brillanter Redner. Er hat auch keine Bücher geschrieben. Aber das Schöne bei ihm ist, wenn man sein Leben liest, man erkennt Christusähnlichkeit. Und das ist ja auch das Thema dieses Wochenendes. Er hatte den brennenden Wunsch, Menschen für den Herrn zu gewinnen. Und besonders solche, die man eigentlich im Allgemeinen vernachlässigt, die abgelehnt werden, die irgendwie behindert sind, für die es keine Hoffnung gibt, die von der Gesellschaft ausgestoßen werden. Einer, der dieses Buch gelesen hat vor vielen Jahren, der schrieb dazu eine kurze Rezension, daraus einen Satz: Die Schlichtheit des echten christlichen Glaubens in Tat und Wahrheit vermag stärker zu überzeugen als die salbungsvollen Worte der Talarprediger und Wohlstandsevangelisten. Das finde ich auch kernig ausgedrückt. Also es geht nicht um salbungsvolle Worte, sondern es geht um Christusähnlichkeit und die Schlichtheit des echten christlichen Glaubens in Tat und Wahrheit. Und ich meine, das predigt sein Leben, sein praktisches Leben. Also ich versuche, das einigermaßen im Rahmen zu halten. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich pünktlich um 8:45 fertig werde, aber ich werde mir Mühe geben. Vielleicht kürze ich manchmal diesen etwas schwierigen Namen Matsuzaki ab mit Mats, nicht Matze, aber Matsu oder irgendwie so. Sein Vater war japanischer Oberst im Krieg 1874. Ich weiß gar nicht, gegen wen der da gekämpft hat. Vielleicht waren es da auch die Chinesen schon. Auf jeden Fall, er musste fliehen mit seiner Truppe und war dann irgendwo in einem großen Wald geflohen, um einfach dem Tod zu entgehen. Und trifft dann in der Einsamkeit des Waldes ausgerechnet dann den Hauptmann des Feindes. Und die stehen sich da gegenüber, beide haben ihre Säbel gezogen, wie das damals üblich war, und haben die Klingen gekreuzt. Und nach ein paar Minuten stellt sich raus, dass keiner dem anderen überlegen war. Und dann haben sie Folgendes gemacht, das ist für uns heute sehr fremd, sie haben die Säbel weggeschmissen und haben dann Ringkampf gemacht, um ihre Kräfte zu messen. Bei diesem Ringkampf haben die beiden ihre Umgebung vergessen und stürzen einen Abhang hinunter. Beide bewusstlos, werden dann gefunden von einem Mädchen nach, weiß nicht, einem Tag oder wie viele Stunden. Der feindliche Hauptmann war nicht mehr zu animieren, war tot. Der Vater von Matsuzaki, der Oberste, lebte noch, wurde gepflegt, tagelang, wochenlang, wurde gesund, wurde dann auch ein Landrat aufgrund seiner Verdienste und Mut und dergleichen. Aber er hatte seine Ruhe verloren seit dieser Begegnung. Und er wandte sich dann ganz intensiv dem Buddhismus zu. Und er heiratete die Tochter eines buddhistischen Priesters, der einem berühmten buddhistischen Tempel vorstand. Und am 12.04.1892 wurde dann dieser Sotohiko Matsuzaki geboren. Es war eine sehr schwierige Geburt. Der Arzt, der hatte schon vorher empfohlen, eine Abtreibung vorzunehmen. Aber die Frau sagte, auch wenn ich dabei sterbe, lassen Sie mich das Kind zur Welt bringen. Und bei dem Geburtsvorgang, da betete sie, bitte, erhabener Buddha, hilf dem Kind. Ist es ein Junge, dann soll er Nachfolger in meinem väterlichen Tempel werden. Also eine ganz bewusste, überzeugte Buddhistin, die nur noch einen Wunsch hatte, dass, wenn es ein Sohn ist, dass er dann ein Priester wird in dem buddhistischen Tempel. Drei Tage nach der Geburt starb sie und ihre letzten Worte waren, das Kind ist mir vom Buddha geschenkt worden, erzieht es sorgfältig und lass es Priester im Tempel werden. So wuchs also dieser kleine Sotohiko auf und mit 6 Jahren hat man ihn dann schon in den Tempel gebracht und er sollte erzogen werden zu einem zukünftigen Priester. 3 Jahre später, also mit etwa 9 Jahren, wurde ihm der Kopf kahl geschoren. Das war das äußere Zeichen, dass er jetzt ein Diener Buddhas ist. Aber als er dann so 14, 15 Jahre alt war, interessierten ihn diese langweiligen und leeren Gebetsformeln, die immer wieder geleiert werden mussten, überhaupt nicht mehr, schienen ihm sehr sinnlos zu sein. Und in ihm erwachte eine Freude, ein Interesse an Literatur. Und auch am Malen, er fing auch an, Gedichte zu schreiben und der Vater, der das beobachtet hat, war natürlich sehr, sehr traurig darüber. Sein Wunsch war, also gar nicht mehr in dem Tempel weiter geprägt zu werden, sondern er würde gerne ein Musterzeichner werden am Technikum und er hat den Vater so lange bedrängt, dass er dann auch nachgegeben hat. Er wohnte dann weiterhin im Tempel und hat den tagsüber studiert. Und er grübelte jetzt über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Oft kniete er dann auch noch vor dem Buddha oder hat gefastet. Er konnte oft nicht schlafen, weil er die Antwort suchte, wozu lebe ich? Dann hat er begonnen, die Philosophie zu studieren, aber auch da bekam er keine Antwort. Und dann ging er auch daran, die Religionen zu studieren, außer dem Christentum, denn das, so wurde ihm das beigebracht von klein auf, war die niedrigste Religion, die gar nicht wert ist, überhaupt hinterfragt zu werden oder damit sich zu beschäftigen. Ja, er suchte auch verschiedene Tempel und Priester und suchte Gespräche, um irgendwie zum Frieden zu kommen, aber er kam zum Ergebnis, das Leben kann man nicht verstehen, es ist sinnlos. Und in diesem Alter, er war ja so ein junger Mann noch, entschloss er sich, das Rätsel des Lebens durch den Tod zu lösen. Er wollte Selbstmord machen, weil er in seinem Dasein keinen Sinn mehr gesehen hat. Dann hat er auf einer 6 Meter langen Papierrolle seine Gedanken zum reinen Tod aufgeschrieben, können wir auch schwer nachvollziehen, 6 Meter lange Papierrolle, sorgfältig verschnürt, auf seinen Schreibtisch gelegt, für die, die das dann mal lesen möchten, und dann ist er raus und hat 6 Mal vergeblich versucht, sein Leben zu beenden und wurde immer, fast immer im letzten Moment gestört und entschloss sich dann, ein 7. Mal es noch zu versuchen, und zwar dann ins Meer zu gehen, um dort eben sich selbst zu töten. Ja, bis zur Dunkelheit. Er wollte es im Dunkeln machen, war dann auch in der Stadt, in einem ruhigen Stadtteil, um nachzudenken über Tod und Leben. Und in seinen Gedanken hört er plötzlich Lärm und ärgert sich wieder schwarz, dass er in seinen reinen Gedanken um den reinen Tod da wieder gestört wird und stellt fest, dass die Heilsarmee da in einer Straße eine Freiversammlung hatte. Und damals war das recht lautstark und einer von den Offizieren predigte und etwa 30 Leute standen da rum oder haben ihm auch begleitet. Und auf jeden Fall war der Lärm unerträglich für ihn und er hat sich dann die Ohren zugehalten, die Augen zugemacht, an der Gruppe vorbei und nichts ab in die Einsamkeit zum Meer, hatte Mordswut, dass er jetzt in seinen reinen Gedanken über den reinen Tod dann wieder gestört wurde. Aber wenn man sich die Ohren zuhält und die Augen auch, dann ist man doch manchen Gefahren ausgesetzt. Auf jeden Fall, er stieß ja an einem Stein, Pflicht hin, musste sich abstürzen und dann natürlich die Finger aus den Ohren tun, auch die Augen öffnen. Und genau in diesem Moment hört er, wie dieser Heilsarmee-Offizier zitiert aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und da war ihm ganz klar, hundertprozentig, ich bin gemeint, egal, er wusste ja nicht, welche Religion die da vertreten, welche Religion da angeboten wird. Er fiel vor dem Offizier auf die Knie und sagte, helfen Sie mir, ich werde von meiner Last erdrückt, ich bin einer von denen, ja, die mühselig sind. Zeig mir den Weg zum Leben, zum Frieden, ich bin auf dem Weg zum Selbstmord. Er war damals 16 Jahre alt. Und dieser Offizier hat sich dann seiner angenommen, er hat ihn eingeladen zur Heilsarmee-Kapelle und nach einigen Tagen erkannte er dann auch die Bedeutung des Kreuzes, des Lebens und Sterbens unseres Herrn und fand in den Herrn Jesus seinen Heiland und fand den Frieden seiner Seele. Ja, dann kam natürlich Widerstand. Nach wie vor war er ja abends im Tempel, das war so seine Übernachtungsmöglichkeit und die Priester versuchen mit allen Mitteln natürlich ihn dazu bekehren, aber vergeblich. Und als sie das merkten, haben sie ihm alle Priesterrechte und Anerkennungen abgesprochen. Er wurde ausgeschlossen aus dem Tempel seiner Mutter. Und auch das können wir schlecht nachvollziehen, was das für eine Schmach und Schande war natürlich für den Vater. Er war empört. Er glaubte, dass die Seele seiner Frau überhaupt keinen Frieden mehr kennenlernen wird, wenn der Sohn, dieser ungeratene Kerl, solch eine Entwicklung nimmt. Er litt ganz fürchterlich und er überlegte, ob er Harakiri machen sollte. Das war der Ehrenmord, dass man sich den Bauch aufschlitzt, um einfach seinen Entsetzen und seine Enttäuschung zu dokumentieren. Aber er dachte, ich werde es mit harter Zucht versuchen. Er war nämlich inzwischen Leiter einer altjapanischen Fechtschule und er leitete ein Internat, wo dann junge Männer also ausgebildet wurden und hatten dann ein starkes Training. Jeden Morgen um 3 Uhr mussten sie aufstehen und 7 Schüsseln eiskaltes Wasser über sich dann schütten, um wach zu sein. Dann kamen die Fechtübungen. Und der Vater gab sich alle Mühe, seinen Sohn jetzt hier herauszufordern und ihn wirklich das Leben schwer zu machen, um ihn zur Einsicht zu bringen. Dann kam Judo-Training und so weiter und so weiter. Und als dann die Mitschüler merkten, dass der Vater auf seinen Sohn einen Hass und eine Ablehnung hatte, dann haben sie ihn unterstützt darin und haben dann auch auf ihn eingeschlagen. Und oft verlor er sein Bewusstsein, weil er so geschlagen wurde. Und dann wurde er auf den Bauch gelegt und sein Rücken wurde dann mit Bambusstöcken traktiert, bearbeitet, oft violett angefärbt und angeschwollen. Also dieser junge Mann von 16, 17 Jahren inzwischen musste für seinen Glauben wirklich leiden. Er sagte damals, Folterungen und Gebet waren damals meine Speise. Der Vater beobachtete seinen Sohn. Bei all den Qualen, bei all den Herausforderungen, im Grunde bewunderte er ihn, denn gerade Standhaftigkeit und Konsequenz war ja eigentlich das Ziel dieser Schule, dass die jungen Leute das lernen. Und er sah, wie sein Sohn das alles ertrug, um seine Überzeugung willen. Leiden für Christus. Dann kam ein japanischer Feiertag und der Vater sollte für seine Verdienste geehrt und gefeiert werden. Er kam da irgendeinen silbernen Becher vom Kaiser überreicht. Und das war jetzt für den Sotohito, also für den Matsuzaki, die Gelegenheit zu überlegen, ob er nicht in der Abwesenheit seines Vaters jetzt ausbüchsen könnte, um dann zu der Kapelle zu gehen, um sich taufen zu lassen. Gesagt, getan. Und die Frage war, soll er das seinem Vater mitteilen oder soll er das für sich behalten? Ist Taufe Privatsache oder ist es ein öffentliches Bekenntnis, was auch die hören müssen, ja, die das gar nicht gerne hören? Und er war da so unruhig drüber und wusste, ich kann das nicht für mich behalten, ist um Mitternacht aufgestanden, in das Studierzimmer seines Vaters gegangen, hat sich dann verbeugt, wie das üblich ist, als Sohn eines Japaners und hat dann sein Bekenntnis abgelegt. Vater, ich habe mich taufen lassen. Und dann stöhnte der Vater auf und schrie, bist du nun ein Ganzer geworden? Und dann zog er das Schwert von der Wand und holte aus zum Schlag. Und der Junge konnte dann noch so eben in die Küche flüchten. Und dann nach einigen Minuten oder einer halben Stunde oder Stunde hört er wieder die Stimme des Vaters, zieh dich an und komm her. Und dann kam der Junge in der Unterhose. Er kommt zu seinem Vater und der Vater staunt darüber, dass der nicht abgehauen ist, sondern dass er kommt, denn der Junge konnte ahnen, was jetzt passieren würde. Der Vater sagte dann, ist es dir wirklich ernst? Wir wollen sehen, welche Taufe besser ist, meine oder die der Christen. Und plötzlich hat er ihn genommen, es war auf der untersten Etage und hat ihn gepackt und ihn aus dem Fenster geschmissen auf einen zugefrorenen Teich. Der Junge war sofort bewusstlos. Er war auf den Rücken gefallen, das Blut floss, wer weiß wie. Und als er dann nach einer Zeit etwas wach wurde, sah er das Blut und hat dann im Unterbewusstsein ein Lied gesungen, das damals in Japan unter den Christen gesungen wurde. Golgatha, sein Blut floss für mich. Das war so seine Erinnerung daran. Da sang er da so im halben Bewusstsein und die Oma, die hatte das mitbekommen und die sah ihn da in dem Blut liegen und dann auch noch singen und dachte, der Junge ist jetzt ganz durchgedreht und so weiter. Aber sie hat sich über ihn erbarmt, hat ihn in ihr Zimmer geschleppt, hat ihn verbunden und so weiter. Und dann 2-3 Tage später kommt der Junge noch einmal zu seinem Vater und sagt zu ihm, nachdem er sich verbeugt hat, bitte verzeihe, wenn ich eine Zeit lang unehrerbietig bin. Und dann hat er sein Haus verlassen und der Vater hatte keinen Mut mehr, noch einmal ihn herauszufordern. Er schwieg, er hatte das Schwert in der Hand und ihm zerriss das Herz. Aber der Junge verbeugte sich noch einmal und dann hat er das Haus verlassen, seine Heimat verlassen und hat dann später Arbeit gefunden in einer Töpferei, wo er auch so ein bisschen seinem Hobby nachgehen konnte. Und dann hat er etwas Interessantes gemacht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er hat gesagt, ich will jetzt 1000 Tage Evangelisation betreiben und zwar Abend für Abend, bei jedem Wetter will ich auf der Straße stehen und dort evangelisieren. 1000 Tage, also 3 Jahre und das war so üblich scheinbar in Japan, das auf 1000 Tage oder in 1000 Tagen auszudrücken. Ja, das ist schon mal für mich ein Horror, daran zu denken, also mich auf die Straße zu stellen und dort zu predigen, das fällt mir heute unwahrscheinlich schwer. Andere können das mit Bravour, ich kann das nicht. Und wenn ich das machen müsste, ich weiß nicht, wie mein Auftritt da wäre. Aber 1000 Tage, also einen Tag, das kann man sich nur vorstellen, 10 Tage ist mir völlig fern, 100 Tage, dann 1000 Tage. Aber das Erstaunlichste ist, es hat ihnen kein Mensch zugehört. Der Prediger auf der Straße und keiner hört zu. Ja, also das ist doch völlig absurd, so etwas. Aber das hat er dem Herrn versprochen. Treue, davon haben wir auch heute gehört. Und das wollte er auch halten. Egal, auch wenn keiner zuhört. 1000 Tage lang wollte er evangelisieren. ohne dass jemand, wie es schien, zuhört. Und so wurde er der Christusverrückte genannt, dort in diesem Dorf. Und es waren dann fast die 3 Jahre um. Und am 1012. Tag, also 12 Tage noch mehr wie die 1000, da sah er in der Ferne, im Schatten einer Laterne, einen Mann stehen. Und er dachte, Mensch, ist das die Polizei? Werden die mich jetzt irgendwie verhaften oder sonst was? Und die nächsten Tage, immer wieder, stand da jemand im Schatten einer Laterne und bewegt sich kaum, bis das zu einer Begegnung kommt. Er geht auf ihn zu und dann stellt dieser junge Mann sich vor, er heißt Hogai. Er war ein Fischer und er kam jeden Abend 10 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Was war passiert? Er war Fischer und es muss wohl irgendeinen Fisch geben, der Stint heißt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fischen, ich esse auch nicht gerne Fische. Aber es waren Stintfischer, kann man nachlesen. Und er hat vergeblich versucht zu fischen, aber nichts gefangen. Es war Abend geworden, sehr kalt und er war sehr deprimiert. Und er dachte, naja, ich versuche es noch einmal und ich werfe noch mal das Netz aus. Und das hat er dann wieder reingezogen, da war kein einziger Stintfisch drin, aber 2 kleine komische Bücher. Und auf einem stand drauf, Frohe Botschaft des Johannes. Der Hogai verstand überhaupt nichts. Und er hat ein kleines Feuer gemacht und hat sich gedacht, naja, jetzt sitze ich mal hier und ist ja ein bisschen wärmer geworden. Ich gucke mal, was da drin steht. Und wie so manche das machen, ich mache es auch oft, man fängt ein Büchlein an, ganz hinten zu lesen, was da steht. Man zieht dann seine Rückschlüsse, was dann wohl da vorzulesen ist. Und er hat dann in Johannes 21, Vers 6 gelesen, werfet das Netz zur Rechten, so werdet ihr finden. Und sie konnten es nicht ans Land ziehen vor lauter Menge. Nun hatte dieser junge Mann überhaupt keine Ahnung, was er da in Händen hatte. Frohe Botschaft des Johannes sagte ihm überhaupt nichts. Und dachte sich, na, jetzt bin ich jetzt hier schon an dem Feuer, habe auch nichts gefangen. Vielleicht ist das irgendwie eine ganz besondere Taktik, irgendwas zu fangen zur rechten Seite des Schiffes. Also versuche ich das mal. Und tatsächlich 20 Kilo Stint brachte er an Land. Und er war natürlich total erstaunt und dachte sich, na, das ist ein hochinteressantes Büchlein. Vielleicht kann ich noch andere Dinge hier lernen. Und dann da vorne angefangen und er stellt dann fest, es ist eins dieser ausländischen Gottesbücher, die absolut verboten waren dort in diesem Dorf. Folgende Geschichte war passiert. Die japanische Bibelgesellschaft hatte die 4 Evangelien in kleinen Büchlein verteilt im ganzen Land. Aber was machen die Japaner? Die haben diese kleinen Büchlein auf ihr Armenbrett und Götzenbrett gestellt. War ja noch ein weiterer Gott, der jetzt da irgendwie angebetet wurde, verehrt wurde. Und so standen diese Büchlein auf den Armenbrettern neben ihren Götzen. Und irgendwann kam eine große Überschwemmung über dieses Gebiet und man suchte die Schuldigen. Und man sagte, jawohl, diese Christenbücher, die haben diese Überschwemmung hier verursacht. Deswegen, die müssen alle gesammelt werden und verbrannt werden. Und den Rest hat man dann in einer Kiste im See versenkt, wo der Hogai gefischt hatte. Und irgendwann haben sich die Pakete da aufgelöst und ja, 2 von diesen Johannesevangelien waren dann im Netz von dem Hogai gelandet. Tja, jetzt war Hogai ganz neugierig und wollte irgendwie mehr erfahren und hörte dann, wie geredet wurde, dass in der Nachbarstadt ein Christusverrückter sei, der jeden Abend da predigte, ohne dass da jemand zuhört. Und so macht er sich mit dem Fahrrad auf, 10 Tage lang und hört dort als einziger, wie es scheint, das Evangelium. Und dieser junge Mann, der Hogai, wurde dann der erste oder die erste Frucht seiner Evangelisation nach 1012 oder 22 Tagen. Und dieser Hogai wurde später dann eine Säule in der Gemeinde seiner kleinen Stadt. Komatsu heißt diese Stadt. Ja, das war natürlich eine Ermutigung, aber für mich auch unvorstellbar, wie so etwas möglich ist. Aber ist das nicht wunderbar, wie Gottes Wege sind? Nach dieser Erfahrung, nach diesen 1012 oder 22 Tagen Evangelisation, hat er dann gedacht, jetzt mache ich mich auf dem Weg und suche etwas Ruhe zum Bibelstudium und Gebet. Und es war sein Wunsch: Herr, ich will mein übriges Leben für die Armen, für die Irrenden und für die Einsamen einsetzen und ich bitte dich, dass du mir die Möglichkeit dazu schenkst. Und er besuchte dann durch seine Kontakte zur Heilsarmee die Offizierschule in Tokio. Er war jetzt 24 Jahre alt und nachdem er die absolviert hat, hat er dann eine Arbeit begonnen, eine evangelistische Arbeit im Norden Japans. Und dort hat er dann so eine kleine Art Kapelle gebaut und dort wohnte er auch. Und dann passierte Folgendes: Irgendwelche Mädchenhändler, also Zuhälter würde man heute sagen, hatten Mädchen geraubt und eingesperrt. Und die sollten nach Singapur verkauft werden. Und eines von diesen Mädchen konnte irgendwie fliehen. Und sie wusste, wenn ich irgendwo Hilfe kriege, dann nur bei dieser Heilsarmee da in der komischen Kapelle. Und da ist sie hingeflohen, um dort Schutz zu suchen. Und natürlich hat Matsuzaki sie aufgenommen und wollte am nächsten Tag zur Polizei, um das bekannt zu machen, was hier los ist in dieser kleinen Stadt. Aber er kam nicht weit, denn es waren 15 Zuhälter vor der Tür, als er nach draußen ging. Die haben sich auf ihn gestürzt und sie hatten in Handtücher eingewickelte Backsteine mit und haben auf ihn eingeschlagen, dass er 13 schwere Wunden hatte, eine schwere Gehirnerschütterung. Und er wurde dann anschließend in verschiedenen 8 Krankenhäusern behandelt von 18 Ärzten. Sie hatten aber kaum Hoffnung, dass er überleben würde. Er wurde aus Gehirn geschädigt entlassen, deswegen auch sein etwas verhauenes Gesicht. Ja, er hatte keine Hoffnung mehr, noch lange zu leben. Kuren halfen nicht, er hatte den Tod vor Augen. Aber er war nicht ohne Hoffnung. Er hat dem Herrn gesagt, die Zeit, die mir noch bleibt, die will ich weiter evangelisieren. Und zwar dort, wo es schwierig ist, dort, wo es wehtut, nämlich auch auf der Landbevölkerung, die völlig ablehnend ist. Und wie kann ich Gottes Willen erkennen, wo soll ich das tun? Hat er etwas gemacht, was man nicht nachmachen sollte? Auch ungewöhnlich. Aber in seiner Einfalt hat er gebetet. Er hat eine Landkarte ausgebreitet auf dem Tisch, hat dann einen Bleistift genommen und hat dann gesagt, Herr Jesus, ich möchte gerne wissen, wo du mich haben willst. Und ich weiß nicht, wie ich das erkennen soll. Ich lasse jetzt den Bleistift fallen und dahin, wo die Spitze zeigt, da will ich gehen. Na, dann macht er seine Augen auf nach dem Experiment und dann sieht er, dass eine Landschaft Izumo in Südwestjapan ist. Und dann macht er Folgendes, und das war immerhin sehr weise, er hat die Karte gedreht und wollte eine Gegenprobe machen. Und dann nochmal die Prozedur, nochmal Augen zu, Bleistift fallen lassen und tatsächlich, die Spitze zeigte genau wieder auf diesen Ort. Für ihn war das klar, das ist der Wille des Herrn für mich. Und diese Gegend war bekannt dafür, dass sie besonders schwierig ist für Mission. Wie gesagt, das muss man nicht nachmachen, aber ich denke, dass der Herr, ähnlich wie bei Gideon, doch auf unser Niveau auch steigt, wenn wir aufrichtig den Willen Gottes suchen. Ja, er hat sich dann seinen Halsarmeeanzug angezogen, sich eine Fahrkarte gekauft und ist dann dorthin gefahren in diese Gegend. Er hat begonnen mit Kinderstunden, hat mit den Kindern Spiele gemacht, dann aus der Bibel vorgelesen, Bibelverse auswendig lernen, Straßenversammlungen. Aber er wurde abgelehnt, bis auf die Kinder, die ihn sehr gerne hatten, aber keiner wollte ihn haben und vor allem keiner war bereit, ihm ein Zimmer zu vermieten. Man wollte ihn nicht, diesen fremden Teufel. In einem Jahr ist er 18 Mal umgezogen, dort in diesem Dorf, oft nur 2 Tage, dann wurde er wieder weggejagt. Es war kein Platz für ihn. Und da gab es nur ein Spukhaus am Rande des Dorfes, da wollte keiner wohnen, eine 10 Quadratmeter kleine Hütte. Die wurde früher von 2 geisteskranken Frauen bewohnt und alle waren im Glauben, da lag ein Fluch auf diesem Häuschen. Und dort hat er dann ein bisschen Ruhe gefunden, ganz einsam natürlich. Natürlich kamen dann auch die Erinnerungen hoch an früher, an Vater und an Oma und auch manchmal der Zweifel, bin ich hier wirklich am richtigen Ort, will mich der Herr hier haben, ist das wirklich mein Los? Oder man will ich mich ja nicht, soll ich den Staub von den Füßen, Schuhen abschütteln, wie das die Jünger getan haben und woanders hingehen? Und dann lehnt er sich so aus seinem Fenster raus, er guckt so ein bisschen nach oben zum Himmel und auch nach draußen in seiner Not und Einsamkeit und Verzweiflung. Dann hört er in der Ferne einen Fuchs bellen. Und weil er die Bibel ganz gut kannte, wurde er gleich erinnert an einen Bibelvers, an welchen? Richtig, die Füchse haben Höhlen für ihre Jungen, wo sie hinlegen. Und die Vögel sind das Nester. Aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Das hat ihn so getröstet, sodass sagt er Jesus, warum soll es mir besser gehen wie dir? Dann bin ich bereit, hier auszuhalten. Und das war nicht einfach. Die Dorfjugend hasste ihn. Sie taten alles, um ihre Verachtung, ihren Hass deutlich zu machen. Sie mischen Kuhmist unter dem Reis, den er in seinem Zimmerchen hatte. Seine Schlafdecken benutzen sie als Klo oder legten halbtote Schlangen auf seinen Tisch. Und schließlich musste der auch weggehen und hat dann eine Höhle gefunden, wo er sich dann eingenistet hat, kann man fast sagen. Und da wurde er in Ruhe gelassen. Und seine Frage war, wie komme ich an die Menschen ran? Welche Möglichkeiten habe ich, dass ich irgendwie Kontakt bekomme? Und dann kam ihm die Idee, und das war sicherlich auch vom Herrn, er hat sich beworben als Briefträger im Dorf. Da kriegt man ja automatisch Kontakte zu Menschen. Und das war für ihn doch dann eine gute Entscheidung. Denn viele von diesen Leuten konnten gar nicht lesen und konnten nicht schreiben. Und so bot er sich an, Briefe zu schreiben oder auch vorzulesen. Hatte dann ein paar Briefmarken mit, die er dann gleich mit verkauft hat. Ein Kuli natürlich auch. So gewann er im Laufe der Zeit einfach das Vertrauen dieser Menschen dort. Er hat dann 6 Jahre in dem Dorf gewohnt und so langsam Vertrauen aufgebaut. Das ist eine unwahrscheinliche Treue, wenn man sich das vorstellt. Und dann geschah Folgendes. Inzwischen hatte man ihm dann auch ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Das hatte sich alles ein bisschen gelegt, dieser Hass, dass er um Mitternacht geweckt wurde. Und da stand dann vor seiner Tür eine Sänfte. Und ihm wurde gesagt, er müsste sofort kommen. Und zwar ging es darum, um im Eiltempo zu einer Villa des reichsten Mannes im Dorfes zu kommen, der natürlich kein Christ war, aber der eine Tochter hatte, die im Sterben lag. Die Tochter hieß Kayo und ihr letzter Wunsch war, vor ihrem Tod ein Gespräch zu bekommen mit diesem Christenlehrer. Sie war sehr begabt, sie hatte studiert, wollte auch Lehrerin werden, bekam dann Tuberkulose, hatte den Tod vor Augen, wusste, ich werde nicht mehr lange leben. Warum sucht ihr ein Gespräch mit diesem Christuslehrer? Ja, da war Folgendes passiert. Als sie jetzt zu ihrem Dorf zurückkam, auch in einer Sänfte getragen, reiche Eltern, um dann in ihrem Elternhaus die letzten Wochen oder Monate zu verbringen, da wurde sie am Dorfeingang aufgehalten, denn da gab es eine kleine Holzbrücke über einen Fluss. Und dort war auf dieser kleinen Brücke dann irgendwie ein Loch in der Mitte und unten drunter stand Matsuzaki und hatte sich erbarmt und wollte dann die Brücke reparieren, also ein paar Latten von unten runterschlagen, Hammer und Nägel und so weiter, das so notdürftig reparieren, weil das ja eine Gefahr bedeutet, besonders im Dunkeln, wenn da einer rüberging. Und ausgerechnet, just in diesem Augenblick, kommt da ein Bauer, der Jauche geladen hatte, fährt über die Brücke, sieht diesen verhassten Kerl da unten unter ihm und die glückliche Idee kam ihm, ich werde hinten die Ladung mal rauslassen, damit er ein bisschen andere Luft um die Ohren kriegt, um die Nase kriegt. Naja, gesagt, getan, der Matsuzaki ist da drunter am Hämmern, im guten Glauben etwas Gutes zu tun und der Bauer dort oben öffnet hinten die Klappe, kommt dann eine Ladung, Jauche auf den Matsuzaki und der ist natürlich entsetzt. Die erste Reaktion, er wollte schreien, sich beschweren, da kam schon der zweite Guss, blieb ihm das Wort im Hals stecken, buchstäblich. Und da wusste natürlich, Herr, das war keine gute Reaktion von mir, vergib mir, dass ich so reagiert habe. Und die Kayo hatte das vom Ufer aus beobachtet. Was ist das für ein Mann, der so reagiert und der sich nicht wehrt und sich nicht beklagt? Und jetzt auf dem Sterbebett wollte sie kurz von ihrem Tod von dem Mann hören, welche eine Botschaft er zu bringen hat. Und dieses Mädchen, diese junge Frau, hat sich dann auf ihrem Sterbebett bekehrt und wollte am selben Tag noch getauft werden. Sie sagte, da ist Wasser, ich werde heimgehen. Sie hatte einen völlig tiefen Frieden. Sie konnte in der Nacht gut schlafen. Sie wurde von ihm getauft. Und das Wunder geschah, dass plötzlich die junge Frau irgendwie zum Leben erwacht. Sie wurde geheilt zur Freude der ganzen Familie. Und natürlich hat die Kayo dann die Gelegenheit genutzt, um ein Zeugnis abzulegen für ihren neuen Glauben an den Herrn Jesus. Das sollten alle im Dorf hören. Und das war dann die Sensation, als dann das Gerücht die Runde machte, die Tochter des Reichsmannes ist Christ geworden. Furchtbar, schrecklich, Schande für die Familie. Ja, und die Eltern flehten sie an, doch von ihrem Glauben abzusagen oder ihn für sich zu behalten und nicht darüber zu reden, so weiter. Aber die Kayo wollte treu sein. Dann haben sie die Priester, die buddhistischen, hergeholt und gefragt, was können wir tun? Und dann kamen dann die Exerzitienmeister an und sagten, ja, die hatten Dachsdämonen in sich. Der ist schuld, der ist in die Kayo gefahren, deswegen, den müssen wir ausräuchern. Dann haben sie diese junge Frau gefesselt und dann Fichten abgeschlagen und dann die Fichtennadeln angesteckt, verbrannt und wollten dann mit dem Rauch die Dämonen da ausräuchern und ausfahren. Sie wurde ohnmächtig und der Priester schrie dann, ja, der Dämon ist ausgefahren, jetzt ist alles gut. Aber die Kayo hatte keine Kraft mehr und sie ließ natürlich auch sich nicht überreden, irgendetwas zu bekennen, sondern sie blieb ihrem Herrn treu. Und sie wusste auch, wenn ich sterbe, ich werde dann bei dem Herrn Jesus sein, ihm danken. Es ist eine Ehre für mich, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Ja, dann hat man sie die letzten Tage in eine Gerätekammer eingesperrt, damit die Leute nichts davon mitkriegen. Eine alte Magd hat sie da bedient. Ansonsten war sie ganz allein dort. Und am 30.12. morgens um 8 Uhr kam dann die Magd mit einem Eimer Wasser, damit sie sich waschen konnte und so weiter, und sah, wie die Kayo auf den Knien vor dem Bett lag und betete. Naja, sie war anständig genug, um rauszugehen, und kam eine Stunde später nochmal rein, immer noch auf den Knien, sie betete. Sie stellte das Essen auf den Tisch, kommt um 10 Uhr nochmal rein, also 2 Stunden später, und ist jedoch sehr komisch und hat sie dann angerührt. Sie war schon kalt, sie war tot. Ja, dann wurden die Eltern benachrichtigt, der Arzt wurde benachrichtigt. Sie war schon 2 Stunden tot, war ganz einsam, heimgegangen in die Ewigkeit, ganz still, verworfen von den Menschen, aber im Frieden mit Gott. Ja, die Eltern hatten natürlich große Trauer. Aber jetzt kam ein neues Gerücht, dass die Runde machte dort in einem Dorf, ein christlicher Fuchsgott habe Kayo getötet. Und so hat man dann jetzt eine Beerdigung veranstaltet, eine große Feier, 14 Priester waren anwesend, Gebete zur Austreibung christlicher Geister und so weiter. Alles nur, um den Matsuzaki irgendwie unglaubwürdig zu machen und den Hass gegen ihn auszudrücken. Aber dann geschah Folgendes, und das ist wirklich wunderbar zu sehen, wie Gottes Wege manchmal sind. Die Magd wurde entlassen, sie hatte keine Aufgabe mehr an der Kayo und erhielt zum Abschied die Seidenwattendecke von der Kayo. Ja, und dann hat sie den Bezug abgetrennt, um den mal zu waschen, und siehe da, unter dem Bezug war Kayos Notizbuch, eine Reihe Zettel, Blätter der Bibel hatte sie dort versteckt und auch ihr Tagebuch, und sie bringt das den Eltern von der Kayo und die lesen das Tagebuch, die Notizen, und finden lauter Gebete für die Eltern, Gebete für die Verwandten, Dank gegen Gott und Menschen, überhaupt keine Klagen, sondern nur Liebe zu den Eltern, die da ausgedrückt wurde. Und die Eltern waren so beschämt davon, dass eine zweite Beerdigung veranstaltet wurde. Sie waren so überwältigt, dass sie sagten, da muss jetzt eine christliche Beerdigung stattfinden und der Matsuzaki soll predigen. Tja, neues Gerücht im Dorf, Kayos Leiche würde ausgegraben und an ein Kreuz gehängt. Das ganze Dorf war anwesend und der Matsuzaki predigte. Das heißt, er predigt überhaupt nicht, sondern er hat aus dem Tagebuch vorgelesen, Seite für Seite, und die Leute hörten total erschüttert zu. Und zum Schluss traten 11 Familienangehörigen der Kajo vor, festlich gekleidet, und bekannten: Wir sind schuld am Tod von Kajo. Wir haben sie zu Tode gemartert. Wir tun Buße und wollen jetzt auch an Jesus Christus glauben, bezeugen das vor allen Anwesenden. Und alle ließen sich taufen, diese 11. Und man stellte dann ein Kreuz auf dem Grab, auf das Grab mit der Inschrift: Das Grab der von Menschen verworfenen, aber von Gott geliebten Kajo. Und darunter ein Bibelvers: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Jetzt eine kleine Rückblende auf den Vater. Wir haben an seine Wut gedacht. Jetzt war der Sohn weg. Dann hat er sich gesagt, ich muss aber doch jetzt mal mir eine Bibel kaufen, um die Fehler in dieser Religion zu entdecken. Und dann hat er die Bibel gekauft und gelesen und verstand überhaupt nichts. Und er hat nachgedacht darüber, aber er fand überhaupt keinen Schlüssel, um das zu verstehen. 3 Jahre lang hat er Alte und Neue Testament gelesen. Allerdings, die Person Jesu, die fiel ihm auf. So ganz anders wie die buddhistischen Heiligen. Und dann ist er 3 Wochen in die Einsamkeit, in die Berge gegangen und hat dann gebetet: Christus, wenn du Gott bist und lebst, dann offenbare dich mir. Und dann hat er sich unter so einem Wasserfall gestellt, wahrscheinlich auch eine buddhistische Vorstellung von Reinigung, um sich da zu reinigen. Er war 65 Jahre lang überzeugter Buddhist gewesen. Und also nach 12 Jahren, wo sich der Vater und Sohn nicht mehr getroffen haben, bekommt jetzt der Matsuzaki, der Sohn, einen Brief von seinem Vater. Das erste Zeichen, dass sein Vater noch lebte. Ich lese vor: Nach 12-jährigem Schweigen schrieb der Vater nun zum ersten Mal wieder an seinen Sohn. Sotohiko hielt den dicken, ganz mit Briefmarken vollgeklebten Brief in zitternden Händen. Endlich Nachricht von seinem Vater. Seine Freude war übergroß. Unter Tränen las er den Brief, das Bekenntnis seines Vaters. Doppelpunkt. 4-mal habe ich dir die Bibel zerrissen. Ich habe dich so gequält, dass du etliche Mal das Bewusstsein verloren hast. Wenn ich daran denke, habe ich den Eindruck, dass ich mich wie ein Teufel benommen habe. Aber es tut mir jetzt von Herzen leid. Ich kaufte mir eine Bibel und las sie, doch ich verstand nichts. Es kam mir vieles töricht vor, besonders das erste Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Na, die ganzen Namen sind auch nicht so schwierig zu deuten, so leicht zu deuten. Als ich eines Tages wieder beim Lesen war, fiel mein Blick auf das Wort: Ich bin nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder gekommen. Dieses Wort traf mein Herz. Meine Hartnäckigkeit wurde gebrochen. Ich las die Bibel etliche Male durch. Um innerlich klarzukommen, begab ich mich am 18. Februar bei schneidender Kälte in dem Wald zu einem Wasserfall. 21 Tage fastete ich und dann offenbarte sich mir Jesus Christus. Der Sohn war überwältigt, mit Freuden folgte der Einladung seines Vaters und so weiter. Und zum ersten Mal sehen sie sich dann wieder und es war fast zu schön, um wahr zu sein. Sie hatten natürlich eine Menge zu erzählen, aber der Sohn musste zurück in sein Dorf. Und der Vater weihte seine letzten Lebensjahre wirklich auch Gott. Und dann kam eines Tages dann ein Telegramm bei dem Jungen an, bei Matsuzaki, mit den kurzen Worten: Vater am Sterben. Er sofort hin ins Dorf zu seinem Vater. Große Freude, dass der Vater noch lebte. Er freute sich, dass Sotohiko gekommen war. Und doch sagte er zu ihm: Feigling, geh wieder an deine Arbeit zurück. Ist dir der Kampf so schwer, dass du weggehst aus deinem Dorf? Geh zurück, deine Arbeit duldet keinen Aufschub. Na, er blieb noch 2 Tage bei ihm. Der Vater war auch nicht mehr mit Bewusstsein, aber 8 Stunden vor seinem Tod war er nochmal hell und sagte zu Sotohiko: Ich danke dir, Sohn. Du hast mich geführt, dass ich jetzt ins himmlische Reich eingehen darf. Danke. Im Todeskampf hob der Vater die Hand und sagte wiederholt: Mein Sohn, gehe in dein Dorf zurück, arbeite und stirb für Jesus. Und dann ging er heim, um seinem Erlöser zu begegnen. Ja, über die zweite Lebenshälfte will ich jetzt nichts mehr sagen. Kann ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Die Zeit ist um. Ich kann fast pünktlich hier um 8:45 schließen. Er hat dann geheiratet und er ist dann in ein anderes abgelegenes Dorf gezogen, auf Rat von einem bekannten japanischen Evangelisten, und hat dann angefangen, nach und nach Häuser aufzubauen, um dort Drogensüchtige aufzunehmen, Alkoholiker aufzunehmen, Ausgestoßene, Behinderte zu pflegen, psychisch kaputte Leute. Und es entstand eine kleine Gemeinde und er wurde über 80 Jahre alt. Wann er heimgegangen ist, weiß ich nicht, habe ich nicht rausgekriegt. Ich habe es versucht, aber sein Todesdatum scheint unbekannt zu sein. Aber in seinen letzten Lebensjahren wurde er sogar vom japanischen Kaiser geehrt und bekam dann irgendwie eine Auszeichnung. Aber er hat dann gesagt, die Auszeichnung gehört eigentlich meiner Frau. Die hat die ganze Zeit mitgetragen und hat mich für den Herrn arbeiten lassen. Das gebührt meiner Frau, diese Ehrung, wobei sich dann der Kaiser vor ihm verbeugt hat. Ja, das war so ein kleiner Einblick in das Leben eines Unbekannten und doch Wohlbekannten. Die mich ehren, werde ich ehren. Und ich hoffe, dass uns auch dieses Beispiel ein bisschen Mut macht, das in unserem Leben zu verwirklichen, was wir in diesen Tagen auch durch den Apostel Paulus vor Augen hatten. Wir haben nur ein Leben und das eine Leben wollen für den Herrn leben. Wir wollen nicht damit rechnen, dass wir Beifall kriegen oder Erfolg haben, sondern wir wollen wünschen, treu zu sein. Und wenn es geht, dass es für uns auch eine Ehre ist, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. Das kommt vielleicht noch auf uns zu, auch hier in Deutschland. Vielleicht werden wir gleich bei den Buchvorstellungen das eine oder andere da auch noch hören. Aber ich möchte hier das Lebensbild abschließen. Vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt und zugehört habt. Und vielleicht ist die eine oder andere Episode auch für den einen oder anderen ein Ansporn, mit und für den Herrn zu leben.